Ich habe heute die Ehre, mit euch den Abschluss zu einer Predigtreihe zu machen, die ein Dreivierteljahr gedauert hat. Oder? Ein Dreivierteljahr haben wir gesagt, so grob, halbes Dreivierteljahr. Das Problem dabei ist, dass ich keine Ahnung habe, was ihr alles da schon vorher gemacht habt. Die Predigtreihe zum Johannesevangelium geht heute zu Ende. Ihr habt euch da Stück für Stück durchgearbeitet und hoffentlich auch ein bisschen was mitgenommen. Und da ich jetzt das Problem habe, dass ich den Abschluss mache, aber keine Ahnung habe, brauche ich erstmal eure Hilfe. Denn meine persönliche Erfahrung für ein Gemeindeleben hier von der Christusgemeinde sind 3 Tage. Und einen kompletten Tag davon war ich auf der Henselshöhe. Also nicht sehr viel. Da habt ihr um einiges mehr Gemeindeerfahrung als ich. Und deswegen würde ich euch einfach jetzt am Anfang ein paar Fragen stellen. Also das sind keine Testfragen, sondern einfach nur, um ein bisschen wieder in den Kopf zu holen, hey, worum ging es denn eigentlich da? Womit haben wir uns denn jetzt eigentlich das letzte halbe, dreiviertel Jahr beschäftigt? Erste Frage zum Beispiel relativ einfach. Wer von euch war oder erinnert sich noch an den Start davon? Den Start von dieser Predigtreihe vom Johannesevangelium? Einfach mal kurz melden von den Leuten, die jetzt hier sind. Wer war bei dieser Anfangspredigt dabei und erinnert sich noch? Da hinten ist eine Meldung. 2, da ist noch... Da, okay, 3 Leute. 3, 4 Leute, okay. Wer von euch würde denn sagen, sie oder er hat 5 Predigten zum Johannesevangelium mitbekommen? Okay, das sind die meisten. Wir steigern gleich mal ein bisschen. Wer glaubt, er hat 10 Predigten mitbekommen? Wer hat gefühlt 20 Predigten mitbekommen? Halbes Dreivierteljahr, dann musst du mir sagen, wie viel waren es denn insgesamt? Sagen wir mal, wer glaubt, er hat fast alle mitbekommen? Ja, das sind vereinzelt, so 4, 5 Leute, so fast alle mitbekommen. Jetzt ein bisschen mehr detailreich. Erinnert ihr euch noch, also nicht nur, dass ihr da wart, sondern erinnert ihr euch noch ein bisschen an den Inhalt? Also, was ist euch besonders hängen geblieben? Ruft's mal rein, lasst mir mal ein bisschen Zeit, weil dann wiederhole ich es für die Leute, die vielleicht zuschauen, für die Aufnahme. Das heißt, gibt's Sachen, die euch hängen geblieben sind von dieser Predigtreihe? Ich bin das Licht der Welt, die Ich-Bin-Worte. Frühstück mit Jesus, das war anscheinend letzte Woche. Noch was? Ich weiß, es ist schwierig. Predigten sind schnell wieder aus dem Kopf raus. Der zweite Fischzug am Kohlefeuer wieder und beim Verrat beim Kohlefeuer. Okay. Jesus konnte nur dann Wunder tun, wenn Gott es ermöglicht hat. Sorry, das letzte nochmal, da habe ich dir ins Wort gefallen. Der Vater und ich sind eins. Genau, also wenn der Vater nicht sein Ja gegeben hätte, dann hätte Jesus die Wunder nicht tun können. Der Vater und ich sind eins, ein sehr zentraler Vers im Johannesevangelium. Das hohe priesterliche Gebet, genau, das kommt da auch vor. Noch was? Ansonsten die nächste Frage, nämlich nach dieser langen Predigtreihe, was würdet ihr sagen, ist der Kern des Johannesevangeliums? Also, was will Johannes aussagen oder welche Botschaft ist ihm am wichtigsten? Das sind jetzt natürlich vor allem die 4, 5 gefragt, die gesagt haben, sie haben fast alle mitgekriegt, ne? Auch wenn wir mal abfallen, dass Gott uns wieder zurückholt und uns lieb hat. Genau. Ja? Ja. Jesus erklärt mit durch die Ich-Bin-Worte ein bisschen das Wesen Gottes. Genau, ja. Wie ist Gott und wie bin ich? Noch was, wo ihr sagen würdet, das steht da im Kern. Genau, Zusammenfassung, Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Genau. Viele von den Sachen, die ihr jetzt gesagt habt, die sind dabei und kann man richtig gut zusammenfassen. Bei dem Thema auch, wo es heute drum gehen soll. Ich weiß, ist nicht anatomisch korrekt, aber kennt jeder. Wenn ich Ihnen anatomisch korrektes Herz hinmalen soll, das würde lange dauern. Also, was auf jeden Fall auch, also das passt ja zusammen, viele von den Sachen knüpfen ja zusammen und es gibt ja viele Kernaussagen im Johannesevangelium. Und was auf jeden Fall auch bei Johannes im Mittelpunkt steht, ist Glaube und Liebe. Und es gehört bei Johannes untrennbar zusammen, das ist bei dem verbunden. An Jesus zu glauben bedeutet ihn auch zu lieben. Und wer in diesem Glauben, in dieser Liebe drin ist, der liebt auch seine Mitmenschen, das strömt drüber hinaus, auf den Nächsten hinaus. Und deswegen ist das Thema zentral in der Mitte. Die Liebe, das Herz. Und ja, die Liebe ist auch zentral in dem heutigen Bibeltext. Und zwar dem letzten der Reihe. Dieser Text steht in Kapitel 21, die Verse 15 bis 22. Und ich nehme noch die Verse, die letzten zwei Verse noch dazu, 23 bis 25. Weil, komm, dann lesen wir es auch ganz. Und genau, dieser Text, letzte Woche hattet ihr Jesus Frühstück mit den Jüngern zusammen. Das heißt, vom Kontext, was ist gerade passiert, die Jünger waren wieder am See Genezareth, nachdem Jesus schon auferstanden ist, und übten ihren alten Beruf aus, Fischer. Und da erschien ihnen Jesus mal wieder am Ufer und sie haben ihn nicht erkannt. Aber er hat dieses Wunder wiederholt mit den übervollen Netzen. Das, was auch das Berufungserlebnis von den Jüngern war. Und dann ist denen das Licht aufgegangen und merkt, hey, der Typ, der wieder dieses Wunder gemacht hat, das ist Jesus. Und als sie dann wieder zum Ufer gerannt gekommen sind oder geschwommen sind, war da schon Jesus, hat ihnen ein Frühstück gemacht, hat mit ihnen das Brot gebrochen. Und ja, unsere Geschichte jetzt heute steht im Anschluss an dieses Ereignis, direkt nach diesem Frühstück. Und ja genau, ich lese mal aus der Lutherbibel vor, wer will, kann gerne mitlesen. Ihr habt alle eine Bibel-App in der Tasche oder wie auch immer. Die Verse, Kapitel 21, Verse 15 bis 22. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe oder hüte meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte das nicht zu ihm gesagt. Er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Das ist der Abschlussbibelvers. Das Johannesevangelium hat mit diesem großen Lied oder Gedicht vom Wort angefangen und hört heute damit auf, wie die Liebe bis heute lebendig ist. Und es fängt an mit drei Fragen und drei Lügen. Muss man hier ein bisschen umkleben. Denn dreimal am Anfang fragt Jesus den Petrus, sag mal, liebst du mich? Drei dicke Fragezeichen, die in diesem Text oder über diesem Text stehen. Und gerade euch jetzt, die hier lange im Johannesevangelium was davon gehört haben, und wir hatten es sogar erwähnt eben gerade bei den Rückmeldungen, fällt auf, dass das dreimal, das hatten wir doch gerade erst vor kurzem. Dieses dreimal Lügen von Petrus. Trotz dieser Vorankündigung hat ja Petrus nach der Verhaftung dreimal gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Jesus war drinnen und wurde gerade verhört. Petrus war draußen und da kamen mehrmals Leute auf ihn und haben gesagt, hey, du gehörst doch auch zu diesen Jüngern, zu diesem Jesus dazu. Und Petrus hat gesagt, ich schwöre, ich kenne diesen Mann nicht. Dreimal, bevor der Hahn gekräht hat. Und das war Petrus. Derjenige, der immer vorne mit dabei war, derjenige, der am lautesten gejubelt hat. Derjenige, durch den selbst Wunder geschehen sind. Der als allererstes gesagt hat, hey Jesus, du bist der Christus. Und der streitet vehement ab, dass er Jesus überhaupt kennt. Und dann kam Jesus wieder. Er ist gestorben, aber er kam wieder. Und ich glaube, neben all dieser Verwunderung, Verwirrung und dieser übersprudelnden Freude, die auf jeden Fall in den Jüngern drin war, war da trotzdem, hat sich wahrscheinlich Petrus ziemlich schuldig auch gefühlt. Ich meine, er hatte die Klappe so groß aufgerissen und vor der Verhaftung gesagt, ich will mein Leben für dich lassen. Und er hat versagt. Anders kann man es nicht sagen. Ich finde, da kann man sich ziemlich gut reinversetzen, denn Versagen, das kennen wir alle. Wenn jemand von euch nicht, Respekt. Aber ich glaube, Versagen auf die eine oder andere Weise, das hat jeder von uns schon mal. Wer von uns hat nicht schon mal jemanden enttäuscht, der uns echt am Herzen liegt? Und wenn wir dieser Person dann wieder gegenüberstehen, dann knirscht's, wenn auch nur in uns. Ich glaube, dass Petrus so belastet war, dass er Jesus nicht ohne Schuldgefühle gegenübertreten konnte. Zwischen Petrus und Jesus stand zu diesem Moment wieder was. Da war eine Barriere, da war was vorher nicht war. Und Petrus konnte nicht ohne weiteres zu Jesus kommen. Und deshalb nimmt Jesus hier Petrus beiseite. Redet mit ihm. Ich stelle mir so vor, dass sie so ein bisschen am See Genezareth so entlang spaziert sind. Deswegen ist der Johannes auch später hinterhergelaufen. Und während dem Spaziergang reden die. Und Jesus fragt: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus macht dir keine Vorwürfe, er weist nicht Petrus zurecht und er rollt auch nicht das Alte auf, nur um ihm ein schlechtes Gewissen zu machen oder um ihm jetzt ein Coaching zu geben für besseres Verhalten in Stresssituationen oder irgend sowas. Er fragt nach dem, was im Kern des Glaubens drinsteckt, die Beziehung zu Jesus. Liebst du mich? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus benutzt hier für seine ersten beiden Fragen im Griechischen das Wort Agape für die Liebe. Also ihr wisst es wahrscheinlich alle, es gibt mehrere Worte im Griechischen für Liebe, die dann verschiedene Gewichtungen haben, verschiedene Bedeutungen haben. Und bei den ersten zwei benutzt Jesus Agape. Das ist das Wort für die göttliche Liebe. Und Petrus antwortet jedes Mal, alle drei Male, mit Phileo. Das ist das Wort für die menschliche Liebe, das ist das Wort, was am meisten für Liebe im Griechischen benutzt wurde. Und beim dritten Mal fragt dann Jesus auch mit Phileo. Und ich glaube, der alte Petrus, der wäre sofort aufgesprungen, als er dieses Agape gehört hat. Ich meine, die haben in Aramäisch geredet, die haben nicht miteinander in Griechisch geredet, aber die werden auch irgendwie einen Unterschied da gehabt haben. Und ich glaube, dass Petrus sofort aufgesprungen wäre und gesagt hätte: Ja, Herr, ich liebe dich natürlich so, wie es eigentlich nur ein Gott könnte. So wie es eigentlich nur du könntest. Aber das macht er jetzt nicht. Er hat dazugelernt. Und ich würde sagen, dass vor allem Petrus zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Demut gelernt hat. Er beruft sich nämlich nicht auf sich selbst, sondern er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich liebe dich nicht mehr als die anderen, sondern nur so sehr, wie ich es kann. Ich liebe dich nicht so sehr, wie du es tust, das kann ich auch nicht, sondern nur so sehr, wie ich es als Mensch kann. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Das heißt, Petrus verweist hier auf Jesus und sagt: Ich kann das nicht. Aber du weißt es und du kannst es bewirken, wie sehr ich dich liebe dann. Weil er es selbst nicht schafft, braucht er diese Hilfe. Und das ist genau das, was Jesus hier macht mit diesen drei Fragen. Er provoziert nicht, er nervt nicht oder er führt auch nicht Petrus seine Fehler vor, sondern er geht auf Petrus zu und reicht ihm seine Hand. Jesus reicht ihm seine Hand und ja, begegnet ihm nur in Liebe. Und Gott ist nicht nachtragend. Das Einzige, was uns Gott nachträgt, ist seine Liebe. Und durch dieses dreimalige Fragen schafft Jesus eine Versöhnung zwischen den beiden. Er räumt diese Schranke, die zwischen den beiden jetzt wieder aufgebaut ist, aus. Und er schafft neues Vertrauen bei Petrus. Er hebt Petrus aus diesem selbstgegrabenen Loch raus und setzt wieder in die Mitte der Beziehung, was dahin gehört, die Liebe. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich finde, man kann sich ziemlich gut reinversetzen in Petrus. Meiner Meinung nach eine der realistischsten Personen der Bibel. Weil jeder von uns versagt oder hat Angst. Ich meine, bei mir jetzt die erste Predigt. Was, wenn ich kompletten Müll daherrede? Oder für euch, wenn man vielleicht auch mal in die Zukunft denkt. Was, wenn ich meine Kinder nicht vor allem bewahren kann? Was, wenn meine Eltern irgendwann pflegebedürftig sind und ich schaffe das einfach nicht? Was, wenn ich in der Schule, auf der Arbeit versage? Was, wenn ich Freunde oder Partner, Partnerinnen habe, die in Krankheit fallen und ich habe einfach nicht die Kraft? Was dann? Was hier in dieser Geschichte unglaublich deutlich wird, ist, Jesus trägt uns nichts nach, außer die Liebe. Und das gilt euch allen, egal in welchem Loch ihr sitzt oder vor welcher Klippe ihr steht. Jesus will, dass zwischen uns nur Liebe herrscht. Und aus dieser Liebe folgt dann etwas, nämlich eine gewisse Verantwortung folgt daraus. Nach jedem der drei Fragen und Antworten spricht Jesus und sagt, da ist er, so, wenn er hält, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Das sind die drei Sachen in Abstufungen, die er sagt, mit so kleinen Abweichungen. Weiden bedeutet sich darum, zu sorgen, zu kümmern, sowohl um die wehrlosen Lämmer als auch um die ausgewachsenen Schafe. Und hüten bedeutet, ja, auch zu leiten und zu führen. Und damit beauftragt Jesus den Petrus hier. Sorge und leite all diejenigen, die zu mir gehören. Jesus führt Petrus nicht nur in die Versöhnung und zum Entscheidenden zurück, sondern er gibt dem Petrus auch wieder Verantwortung. Ich glaube, das hatte der verloren, diesen Drive, den Petrus immer hatte. Den hat er ziemlich verloren nach seinem Versagen. Und Jesus führt ihn hier wieder in die Verantwortung zurück. Und er gibt ihm den Auftrag zu behüten, zu führen und zu leiten. Und das ist auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das ist die Konsequenz der Liebe. Denn die Liebe ist nicht etwas, was nur zwischen Petrus und Jesus bleibt, sondern auch etwas, was ausstrahlen und wachsen will. Wo Liebe im Mittelpunkt steht, da wächst es normalerweise und wird zur nächsten Liebe. Das ist die Verantwortung auch aus unserer Beziehung zu Jesus. Wenn auch wir ja zu diesen Liebesfragen, die Petrus hier gestellt werden, sagen, dann wächst auch uns für uns diese Verantwortung, uns um unseren Nächsten zu kümmern, zu sorgen und anzuleiten. Besonders in der Gemeinde, ich meine, die hat Jesus ja öfter als Schafsherde von sich bezeichnet. Und ich meine, ich finde das Tier, den Wolf, cooler, aber ich bin eher so ein Schafskopf. Also das trifft es ziemlich gut. Wir sollen also jeder von uns auch gewissermaßen Schafe hüten. Denn jeder Christ ist gleichzeitig Schäfer und auch Schaf, würde ich zumindest sagen. Was bedeutet das für uns? Da, wo die Liebe ist, da bleibt sie nicht ruhig. Das muss jetzt nicht so grandios und riesig sein wie bei Petrus, der dann eingesetzt wurde. Ich bin dagegen, dass Petrus ein Papstamt gekriegt hat. Da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Aber er hat schon die Verantwortung für die erste Gemeinde gehabt, für die Christen, für die anderen Jünger. So grandios muss es gar nicht sein. Aber man sollte auch nicht bloßer Beobachter sein. Wenn wir wirklich die Liebe das in unserer Mitte haben, den Glauben, die Liebe, dann kommt daraus etwas, dann wächst daraus etwas. Weide meine Schafe, bleib nicht untätig, übernimm Verantwortung und verbreite die Liebe. Und am Schluss gibt Jesus Petrus noch den wortwörtlichen Ausgang des Evangeliums mit. Wir haben heute den Abschluss der Reihe und es gibt ihm die nächsten Schritte mit. Er kündigt Petrus an, dass er keine leichte Zeit haben wird und endet mit den Worten, folge mir nach. Ich habe jetzt sogar mehr Fußspuren hier, glaube ich, als ich Platz habe. Dann macht er eine Kurve. Folge mir nach. Und es ist auch egal, was mit den anderen Jüngern ist, dieser Teil, der noch danach kommt, oder mit den anderen Gläubigen. Jesus sagt zu Petrus, es zählt nur, folge mir nach. Petrus, du hast das 3 Jahre mit mir erlebt, du hast Wunder gewirkt, du hast Fehler gemacht und jetzt stehst du vor mir und kannst sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Alles, was dir jetzt noch mitgeben kann, ist die Aufforderung, folge mir nach. Und damit ist für Petrus dieser Neuanfang vollkommen. Und das ist auch die letzte Konsequenz, die man eigentlich mitnehmen soll aus dem Johannesevangelium. All das wurde aufgeschrieben, um den Glauben und die Liebe an Jesus Christus zu wecken und ihn so zum Mittelpunkt zu machen. Und was steht jetzt an, nachdem all das geschrieben, geschehen, gelesen ist? Folge Jesus nach. Nachfolge, das ist einfach, wie wir unseren Glauben leben. Nachfolge sind die Schritte im Glauben. Das Versuchen, Jesus, was er uns beigebracht hat, was er von uns wollte, zu folgen und ihm immer ähnlicher zu werden. Nachfolge, das ist den Fußspuren, die Jesus vorgelaufen ist, nachzufolgen. Und das gilt für Petrus am Ende des Evangeliums und es gilt auch für jeden von uns. Du hast jetzt diese Predigtreihe, oder ihr alle habt jetzt diese Predigtreihe zum Johannesevangelium gehört. Und wir hatten es am Anfang auch, nicht so mega viel, aber euch ist auch schon ein bisschen was hängen geblieben. Wenn ich euch vorgewarnt hätte, wäre wahrscheinlich mehr hängen geblieben. Und jetzt ist es daran, das umzusetzen. Also loszulaufen und einfach in der Nachfolge zu leben mit Jesus, die Liebe und den Glauben im Mittelpunkt eures Lebens. Amen. Ich will zum Ende der Predigt noch mit euch beten. Ja, ich möchte dir riesig dafür danken, dass du uns nicht in Versagen lässt, dass du auf uns zugehst und diese Barrieren, die immer wieder zwischen uns stehen, ausräumst. Ich möchte dir danken, dass du uns nur mit Liebe begegnest, auch wenn wir andere Sachen vor uns hertragen. Und es ist mega schwierig, wenn man in so einer Situation drin ist. Und nämlich mitten, dass du jedem Einzelnen hier zu Hause oder wo auch immer begegnest und das schaffst, dass du fragst, hey, liebst du mich? Ja, so, ja, sei bei uns, wenn wir jetzt losgehen, wenn wir Verantwortung übernehmen und die Schritte im Glauben tun und versuchen, dir nachzufolgen. Zeig uns deinen Weg und zeig uns, wo ja, wir Hirten sein können und Sorgen schützen, leiten, behüten und bewahren können. Amen.